Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Stolpert der HSV im Aufstiegsrennen wieder über den ersten FC Magdeburg? Darüber wollen wir heute sprechen in einer Jubiläumsfolge unseres Abendblatt-Podcasts. Zum 200. Mal heißt es heute HSV, wir müssen reden. Ich bin Henrik Jacobs und mein Jubiläumsbegleiter ist heute mal wieder Stefan Walter. Moin Stefan, Sektflasche dabei?
Ja, moin Henrik, es gibt ja gleich doppelten Grund zu feiern heute. Zum einen bist du wieder zurück hier in unserem Podcast, zum anderen unsere 200. Folge, du hast es gerade gesagt, und weil ich ein bisschen mit dieser Frage gerechnet habe, habe ich natürlich was Kleines vorbereitet für uns beide.
Weil ich wieder da bin, meinst du, oder? Was kommt jetzt?
Ja, unter anderem, weil du wieder da bist, aber auch, weil wir hier Jubiläum feiern. Jetzt kann es leider nur André sehen, aber ich habe mal einen kleinen Sekt für uns vorbereitet. Oha. Für dich gibt es natürlich das große Glas.
Alkohol bei der Arbeit, ja, wenn das unser Chef sieht. Sieht er zum Glück nicht, denn wir sind nur zu hören heute. Wir wollen uns aber jetzt auch nicht zu sehr selbst feiern, sondern viel lieber mit unserem Gast über den HSV und den FC Magdeburg sprechen. Er ist nämlich für beide Vereine ein Experte. Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch heute mit Magdeburgs Co-Trainer André Kilian. Moin André, schöne Grüße.
Hallo ihr beiden, ich freue mich heute bei euch zu sein. Ich hoffe, euch geht's gut.
Ja, uns geht's gut, bestens vor allem. Wir sind jetzt ja auch getränketechnisch gut ausgestattet. André, auch von mir natürlich herzlich willkommen. Am Sonntag um 13.30 Uhr spielt ihr mit dem ersten FC Magdeburg gegen den HSV. Du warst in der Saison 2018-19 als Co-Trainer beim HSV, erst unter Christian Tietz, dann unter Hannes Wolf. Seit 3 Jahren bist du jetzt aber schon gemeinsam mit Christian Tietz Co-Trainer in Magdeburg. Sind denn die Spiele gegen den HSV für dich immer noch etwas Besonderes?
Ja, absolut. Sie wären es aber auch egal in welcher Konstellation, weil ich finde, dass beim HSV oder auch in unserem Stadion jetzt am Wochenende gegen den HSV zu spielen, das ist was Besonderes. Du immer das Gefühl hast, es ist wie ein Pokalspiel, weil da groß auf klein trifft, jetzt gerade in unserem Fall. Und dementsprechend für mich auch in der Konstellation bleibt es auch was Besonderes, ja.
Ja, ich war vor einem Jahr dabei in Magdeburg, als ihr gegen den HSV gespielt habt. Das war fast genau vor einem Jahr, auch im April. Damals war es, meine ich, der 30. Spieltag. Jetzt ist es der 29. Spieltag. Ihr habt vor einem Jahr 3-2 gewonnen. War auch ja ein sehr, sehr interessantes Spiel. Viele Tore. Ihr habt damals so quasi gefühlt den Klassenerhalt geschafft, erinnere ich mich. Auch wenn ihr vielleicht noch nicht ganz durch wart, aber so gefühlt von der Stimmung her war es dann auch so. Aktuell würde ich vermuten, ist die Lage etwas angespannter bei euch, oder? Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt aktuell nur 3 Punkte.
Ja, so kann man sagen. Wir sind ja derzeit in einer Gruppe mit dabei, die sehr eng beieinander ist. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das Spiel dann jetzt entscheidet, so wie es im letzten Jahr war, dass wir dann mit einem Sieg dann gleichzeitig auch schon ein bisschen entspannter gucken können. Wir wissen schon, wo wir uns befinden und sehen auch wirklich dieses Spiel jetzt erstmal als das, was entscheidet über den weiteren Weg in dieser Saison. Und es wird eng bleiben bis zum Schluss. Ich glaube, das betrifft ja nicht nur uns, sondern auch den HSV. Wenn man nach oben schaut, weil ja da Düsseldorf und Hamburg dann jetzt gefühlt erstmal um Platz 3 das Ding ausspielen werden. Und wir konzentrieren uns auf das, was wir dann auch jetzt beeinflussen können.
Ja, vor allem ihr habt ihr mit Magdeburg den HSV auf jeden Fall ordentlich geärgert. Henrik hat es gerade angesprochen, Barış Atay, kann ich mich noch dran erinnern, hat damals auf jeden Fall ein überragendes Spiel gemacht. Ein Punkt hätte deinem Ex-Club, dem HSV, damals gereicht zum Aufstieg später. Am Ende hat der HSV 0 Punkte in den beiden Spielen gegen Magdeburg geholt. Tat dir denn dein Ex-Club, der HSV, am Ende leid?
Ja, ein Stück weit schon, weil ich finde, dass der HSV natürlich in die erste Bundesliga gehört. Und ich glaube, das erzählen sehr, sehr viele Woche für Woche. Aber das ist auch so. Die Fans, die Stadt, der Verein gehört eine Liga höher. Und ich glaube auch, unabhängig vom Spiel jetzt, dass danach die Spiele dann entscheiden, und ich glaube auch, dass es dieses Jahr positiv ausgehen kann, dass der HSV auch endlich den Schritt wieder zurück machen kann.
Ihr spielt in einer Liga, das jetzt schon im 2. Jahr in Folge. Vor 5 Jahren war es auch so, Magdeburg und den HSV in einer Liga, als du beim HSV warst. Also du verfolgst den HSV auf jeden Fall noch sehr aufmerksam, entnehme ich dem, oder hat das jetzt vor allem auch berufliche Gründe?
Nein, immer beides, also beruflich und privat. Ich habe auch immer noch Kontakt zu dem einen oder anderen, zu Daniel Müßig, Athletiktrainer. Immer mal wieder hören wir uns. Oder Sören Meyer, einer der Scouts, ein paar Freunde auch dort gewonnen. Und der Austausch ist jetzt nicht jede Woche, weil jeder, glaube ich, der in dem Bereich tätig ist, weiß, dass man dann auch seine eigenen Aufgabengebiete hat, dass wenn man ein paar hundert Kilometer entfernt arbeitet, dass dann nicht immer so einfach ist, den Kontakt täglich oder wöchentlich zu halten. Aber ich blicke sehr gerne auch zurück auf die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, auf den Verein. Und dementsprechend ist es nicht nur beruflich, vor allem auch in den vielen Phasen privat, weil auch das zu den schönsten Städten in Deutschland gehört. Und meine Freundin dort auch sehr gerne Zeit verbringt. Deswegen ist Hamburg immer auch was Besonderes für uns.
Es war ja auch ein besonderes Jahr damals. Es war das erste Jahr des HSV in der zweiten Liga. Ihr wart lange vorne, habt es am Ende dann nicht geschafft. Du weißt also, wie sich der verpasste Aufstieg mit dem HSV anfühlt. Das haben nach dir ja noch ein paar andere Trainer auch erlebt. Ich erinnere mich, damals vor 5 Jahren habt ihr dann in der Rückrunde auch ein Heimspiel mal gegen Magdeburg verloren, in der Nachspielzeit ganz ärgerlich. Ja, die Punkte haben am Ende gefehlt. Hast du über dieses Spiel, was ja wirklich so ein ganz unnötiger Punktverlust war, später nochmal irgendwie nachgedacht? Oder ja, wie schließt man sowas dann auch ab?
Ja, tatsächlich kam das Thema letztens auch nochmal auf, weil es zu der Zeit kein Videobeweis gab. Und da war die Situation, dass ein Spieler von Magdeburg ja auf der Linie mit der Hand geklärt hat. Tobi Müller ist ja jetzt einer unserer Führungsspieler. Ja. Und dadurch war es im Grunde so, dass das Spiel in die andere Richtung ging und wir tatsächlich das auch noch verloren haben.
Und ich erinnere mich daran jetzt nicht mehr, das war dann nach der 1-0-Führung, es wäre das 2-0 gewesen, oder?
Ja, genau. Und das war dann wirklich sehr kurios, aber trotzdem musst du dann aufgrund der Führung des Spielern auch gewinnen und ich glaube mit einem Sonntagsschuss dann ganz, ganz spät im Spiel.
Türpitz,
ja. Das Ding. Ja. Und das war dann natürlich eine Phase, wo wir auch gegen Darmstadt, glaube ich, damals aus einem 2-0, super Führung, sehr guten Fußball gespielt und das Spiel noch 3-2 verloren haben. Es war dann zu der Zeit auch eine sehr kritische Phase und sehr schade. Und ich glaube, nur eins der beiden Spiele hätte ja gereicht, um dann am Ende auch den Aufstieg klar zu machen.
Ob der Videobeweis alleine gereicht hätte, um doch noch den Elfmeter zu bekommen, ja, kann man zumindest in Frage stellen, wie man alleine jetzt in der Champions League gesehen hat unter der Woche. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Hättest du damals nach der Niederlage des HSV gegen Magdeburg geglaubt, dass der HSV auch 5 Jahre später immer noch in der zweiten Liga spielen wird?
Ganz klar nein. Das habe ich so nicht erwartet.
Ja, also ihr hättet es natürlich schon klar machen können. Ich glaube, die Jahre danach war es ähnlich dramatisch. Irgendwie in jeder Saison war irgendwas. Du hast es auf jeden Fall dann erlebt, mit einem anderen Club aufzusteigen. Mit Magdeburg seid ihr ja sehr, sehr souverän Drittligameister geworden, nachdem ihr im Jahr davor noch ja im Prinzip um den Klassenerhalt gespielt habt, als ihr gekommen seid. Dieser Aufstieg mit Magdeburg, war das für dich so persönlich dann das größte Highlight in deiner bisherigen Trainerkarriere?
Ja, das kann man so sagen. Das war schon auch über die Stabilität der Saison, wie klar wir dann auch über so einen langen Zeitraum, weil du ja nochmal ein paar Spiele mehr hast in der dritten Liga, dann so konstant dann auch durch eine auch recht starke Liga fliegen konntest. Das war dann schon was Besonderes. Und auch so wie die Menschen dann hier zusammengekommen sind, im Grunde steht hier ja eine ganze Region hinterm Verein. Da ist im Grunde ein ganzes Bundesland ist komplett verrückt gewesen und dementsprechend ist das schon ein Riesenhighlight auch bis hierhin in meiner Karriere als Trainer, ja.
Henrik hat dich gerade auf deine Trainerkarriere angesprochen. Du machst ja jetzt gerade die UEFA A-Lizenz. Kannst du uns einmal abholen, wie weit du denn aktuell bist, wann du planmäßig fertig sein sollst, wie oft du vielleicht auch in der Woche mal fehlst bei Trainingseinheiten, weil du Lehrgänge hast. Wie ist so der Ablauf für dich?
Ja, gutes Thema tatsächlich. Ich bin seit gestern, habe ich das Zertifikat zur A-Lizenz. Ich hatte gestern mein Abschlussgespräch in Frankfurt am Campus. Und dementsprechend bin ich seit gestern A-Lizenz-Inhaber. Das hat jetzt knapp 9 Monate eingenommen, das Thema. Durch die Umstrukturierung beim DFB hat es letzten August begonnen und erst jetzt wurde es beendet durch einen Abschlusstermin. Das hieß damals auch, also jeden Monat mindestens 3 Tage auch zu verbringen, entweder in Kaiserau oder in Wedau. Das waren die beiden Orte, an denen ich auch anreisen musste. Und zum Glück kann man sagen, bei uns haben wir einen Co-Trainerstab von 3 Personen, dass man das überhaupt stemmen kann, weil dann auch schon jeden Monat 3 Trainingstage wegfallen. Das ist dann nicht so einfach, aber das haben meine Trainerkollegen sehr gut aufgefangen und nur in dem Rahmen war es dann auch möglich. Und das ist dann auch schon intensiv, weil man gleichzeitig auch Online-Aufgaben erfüllen muss. Man muss Trainingseinheiten mit der eigenen Mannschaft abfilmen. Das hat mir sehr gut getan auch und auch, glaube ich, im Team haben wir das ganz gut verpackt. Aber der Aufwand ist schon enorm geworden, um dann gleichzeitig dann auch alles unter einen Hut zu bekommen. Ja.
Man kennt die Situation ja auch hier beim HSV. Merlin Polzin und Loic Favé machen auch gerade ihre Trainerlizenz und fehlen dann auch eben immer mal wieder zwischendurch. Also nicht nur wir haben aktuell mit dem Sekt hier was zu feiern, sondern du hast dann wahrscheinlich auch die Korken knallen lassen. Ist denn dein langfristiger Plan eigentlich auch dann irgendwann mal Cheftrainer einer Profimannschaft zu werden?
Ja, die Frage kam ja schon das ein oder andere Mal, also jetzt auch im Rahmen meiner Freunde, dass man einfach auch für mich ist klar, ich will mich weiterentwickeln. Und zur Weiterentwicklung steht auch oder gehört auch, dass man strebt, auch mehr zu erreichen. Und das heißt, ich werde definitiv als Zielsetzung diese Pro-Lizenz ansteuern. Aber das entscheidet nicht, ob ich dann Cheftrainer werde oder nicht, weil ich in dieser Rolle, die ich hier habe, sehr aufgehe und gerade im Team mit Christian einfach mich sehr, sehr wohl fühle, wir zusammen ganz viele Dinge anstoßen können und hier auch was bewegen konnten. Und ich sehe mich auch gerne über Jahre noch als seinen Partner, als seinen Strategen und muss dann nicht zwangsläufig, jetzt weil ich eine andere Lizenz erwerbe, dann auch zum Cheftrainer streben. Das ist nicht das klare Ziel.
Ja. Merlin Polzin und Loic Favé, Stefan hat es gerade gesagt, machen gerade den Fußballlehrer. Ja, du hast gerade gesagt, die willst du auch irgendwann mal machen. Gibt es da schon eine Idee, wann du das machen willst? Die Bewerbung, läuft die schon?
Nein, habe ich nicht. Also ich bin erstmal froh, dass ich die A-Lizenz habe. Und es kommt auch immer in unserem Bereich ein Stück weit auf den Moment an, der passt, um dann auch so diese Lizenz zu machen. Ich sehe es auch bei uns, Silvio Bankert ist ja derzeit auch mit im Pro-Lizenzkurs, ist auch einer unserer Co-Trainer. Das heißt, man muss immer auch schauen, in welcher Konstellation ist das möglich und das immer in Absprache mit dem Verein, mit dem Cheftrainer, dass man dann auch die Abläufe nicht stört, sondern immer nur, wenn das möglich ist, ohne dass es das andere zu sehr beeinflusst.
Also deine Rolle an der Seite von Christian Titz, die bleibt erst nochmal eine Weile so, wie sie ist. Ich erinnere mich, beim HSV hattest du damals die gleiche Rolle, aber auch noch ein bisschen anders, weil gerade in der Vorbereitung hat man dich dann auch doch oft auch auf dem Platz noch gesehen. Der Kader war noch nicht so ganz voll und du hast dann regelmäßig dann auch mit den Profis mitgespielt. Und ich meine, dein Eindruck, ja, ist mir zumindest ganz gut in Erinnerung geblieben und nicht nur dir, sondern auch eurem damaligen Kapitän. Der erinnert sich auch noch daran und den hören wir jetzt mal.
Hallo in die Runde, hallo André, hier ist Aaron. Ich habe natürlich mitbekommen, dass du heute Gast bist im Podcast und habe da natürlich auch eine Frage an dich, die mich brennend interessieren würde. Du warst ja damals schon fast spielender Co-Trainer, im Training zumindest, hast häufig mitgespielt, auch, wie ich finde, auch auf sehr gutem Niveau. Hast es sicherlich das eine oder andere Mal ein bisschen übertrieben, auch gerade als Innenverteidiger, aber gut, das ist ja eine andere Sache. Mich würde interessieren, lässt Christian dich immer noch da ab und zu mal ran? Baut er sich da immer noch ein oder sagst du jetzt von dir aus, ja, du bist selber jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen und kannst das Niveau vielleicht nicht mehr so mitgehen wie jetzt noch zu der damaligen Zeit bei uns. Ansonsten natürlich alles Gute für euch und hoffentlich bis bald.
Ja, schöne Grüße von Aaron Hunt. Er erinnert sich noch an den spielenden Co-Trainer André Kilian, auch als Innenverteidiger. Das ist mir jetzt nicht mehr in Erinnerung geblieben, aber ja.
Ja, freue ich mich. Auch wenn Aaron zuhört. Danke, Aaron. Ja, macht immer noch Spaß. Und tatsächlich, um die Frage auch direkt zu beantworten, ja, ich mache immer noch mal mit. Nicht mehr in dem Rahmen, wie es damals war, aber ich darf in einigen Formen immer noch mitmachen als neutraler Spieler in der Ballbesitzform oder wenn mal irgendwo was fehlt als Anspieler, dann bin ich auch tatsächlich noch mit dabei, versuche aber in der Trainingsorganisation, weil ich das ja auch federführend übernehme, dann auch immer genügend Spieler zu haben, dass ich es in der Regel nicht mehr so oft muss.
Ja. Ja, was sich ja bei dir und Christian Titz in der Herangehensweise eures Spiels, die nicht verändert hat im Vergleich zu alten Hamburger Zeiten, ist ja dann eben wirklich auch diese typischen Merkmale des Spielaufbaus und eben auch der hohen Anzahl an Ballbesitz. Wie geht ihr jetzt das Spiel gegen den HSV an? Wollt ihr dann auch wieder eher die spielerische Lösung suchen, auch gerade hinten heraus? Es ist ja auch auf Kritik gestoßen, gerade bei euch jetzt im Abstiegskampf, dass ihr trotzdem auf diese Spielvariante setzt. Oder wollt ihr Hamburg möglicherweise auch mal mehr den Ball überlassen, um dann eben in Umschaltmomente zu kommen, so wie ihr es ja auch schon mal vor anderthalb Jahren im Volksparkstadion angegangen seid?
Ja, ich glaube, gegen den HSV ist immer ganz wichtig, dass man einen Mix hat aus beidem. Und da wird es auch wieder am Wochenende so sein, am Sonntag, dass wir beides benötigen. Wir brauchen eine Stabilität gegen den Ball und das vielleicht auch öfter als in anderen Spielen. Weil einfach da auch von der individuellen Qualität richtig, richtig gute Spieler auf uns warten, die uns vor Aufgaben stellen. Aber wir werden trotz allem natürlich versuchen, in großen Teilen unser Spiel auch durchzuziehen. So wie wir es auch im Hinspiel versucht haben. Das ist halt das, was immer so dieser Faktor ist zwischen Balance, Mut und Überzeugung. Das zeichnet uns aus und das wird uns auszeichnen auch weiterhin. Wir müssen halt eine Balance finden und auch ein gutes Risikomanagement, wie wir dann im Spielaufbau auch die Bälle spielen, wohin wir sie spielen und vor allem auch dann den richtigen Moment erwischen, um auch dann die Spieler, die uns attackieren, auch gezielt zu überspielen, um es dann auch nicht da zu überreizen im ersten Drittel bei uns.
Das Hinspiel hat der HSV gewonnen mit 2-0 zu Hause gegen euch. Damals Tim Walter noch der Trainer, das war das dritte Spiel dann auch, was ihr gegen den HSV unter Tim Walter gemacht habt. Das war ja auch mal besonders interessant taktisch, weil Tim Walter und Christian Titz ja zwar Unterschiede haben so in ihren Prinzipien, aber grundsätzlich schon eine ähnliche Philosophie mit dem Spielaufbau hinten heraus, spielerische Lösung. Das ist unter Steffen Baumgart jetzt, würde ich sagen, etwas anders. Wie hast du den HSV jetzt unter Baumgart auch beobachtet oder grundsätzlich Steffen Baumgart mit seiner Art? Welche Unterschiede siehst du da?
Ja, wir hatten damals ja auch beim HSV, als er noch bei Paderborn war, Steffen Baumgart. Es ist halt immer das, was ihn auszeichnet und was immer enorm viel Respekt auslöst bei allen, ist diese Aktivität, diese Energie, die er auch von außen auf seine Jungs bringt. Das heißt, wir wissen schon, da kommt Power, da kommt Energie im Anlaufen auf uns zu. Das wird über Phasen versucht, ein wildes Spiel zu spielen, dann auch, wo man uns dann auch in der Tiefe erwischt, im Umschaltmomenten mit den schnellen Spielern, wenn Bakker wieder auf dem Platz steht, ja, dann auch uns da weh zu tun. Das ist das, was ich erwarte. Also von Anfang an eine Mannschaft, die da auch Volldampf gibt, die einfach auch bereit ist, sofort anzusprinten, sofort auch das Spiel an sich zu ziehen. Und das müssen wir dann auch auf unsere Art versuchen zu verhindern.
Steffen Baumgart setzt ja auf hohes Anlaufen seiner Spieler, die es auch von Woche zu Woche immer besser umsetzen. Ihr wiederum praktiziert einen mutigen Spielaufbau. Wenn man es jetzt nur auf diese beiden Elemente herunterbricht, könnte man sagen, eure Spielweise müsste dem HSV ja eigentlich liegen. Aber ich nehme an, du wirst etwas dagegen haben, oder?
Ja, da kann man ein ganz gutes Bild skizzieren, wenn man gestern Dortmund gegen Atletico Madrid gesehen hat. War ja am Anfang ähnlich. Atletico hat Vollgas gespielt. Dortmund spielt den Ball ins Zentrum, verliert den Ball 1-0. Das ist ja genau so eine Szene, die es bei uns nicht geben soll. Ja, wir wollen zwar eröffnen, aber das wollen wir nicht machen, dass wir in ein Pressing den Ball so reinspielen, dass man dann mit zwei Pässen dann auch sofort ein Gegentor bekommt. Dementsprechend sind wir da schon gefordert, genau das zu erahnen, wo sie uns enorm mit einer Überzahl pressen wollen, um dann da dem HSV auch den Gefallen gar nicht zu tun, dass sie da zu hohen Ballgewinnen kommt.
In deinem Trainerlehrgang war sowas dann eigentlich auch mal ein Thema, denn wenn ihr euch so taktische Sachen auseinandersetzt, ich könnte mir vorstellen, gerade so der Fußball von Tim Walter oder auch von Christian Titz oder von Steffen Baumgart auch mit einem etwas anderen Ansatz, sind dann auch so Musterbeispiele, die man in so einem Trainerlehrgang auch mal sich anschaut?
Ja, absolut. Also gerade auch, was ja sehr oft Thema ist, dann in so Lehrgängen auch die Art von Brighton derzeit mit De Zerbi als Trainer, weil er auch ja sehr stark auf den Spielaufbau setzt, auch vom Abstoß raus. Das sind dann auch immer so Themen und vor allem immer wieder die Abwägung, was ist jetzt notwendig davon, also was sollte man spielen und wo muss man aufpassen, wenn man vielleicht mit der individuellen Qualität dann auch Probleme hat, was oder welchen Bereich spielt man dann eher nicht an, spielt man dann eher über die Außenverteidiger, um dann später ins Zentrum zu kommen, weil wenn ich von Beginn an im Zentrum bin und werd da gepresst und verliere da den Ball, ist der Weg zum Tor natürlich enorm kurz, klar.
Euer Aufbauspiel ist zuletzt ja auch gerade medial etwas stärker thematisiert worden, spätestens seit dem 0-7 gegen Karlsruhe, als eben mehrere Fehler im Spielaufbau dazu geführt haben, dass ihr ja auch eine sehr hohe Anzahl an Gegentoren kassiert habt. Zu diesem Thema haben wir auch eine Frage von deinem Zwillingsbruder Tim vom SV Horsthausen.
So, Brüderchen, die glor- und torreiche Niederlage gegen Karlsruhe wirkt natürlich immer noch nach. Daher meine Frage: Was meinst du, hätte zu Schalke U19-Zeiten der Nobby, also Norbert Elgert, mit uns nach dem Spiel gemacht? Meinst du, er hätte das Kuscheltier, den Angsthasen, vor dem nächsten Spiel ausgepackt? Oder was denkst du?
Ja, Tim Kilian, ich weiß nicht, ob das überhaupt die meisten wissen, dass du einen Zwillingsbruder hast, mit dem du auch gemeinsam in der U19 oder in der Jugend des FC Schalke 04 gespielt hast und den berühmten Norbert Elgert auch als Trainer dann hattet und der ab und zu dann mal den Angsthasen ausgepackt hat.
Ja, interessante Frage, geil von meinem Bruder. Ja, Norbert hatte viel Input auch psychologisch, weil wir gerade in einem Alter waren, wenn du 18, 19 bist und spielst in der A-Jugend-Bundesliga, dann sind das auch Themen, die auf dich zukommen, gerade nach Misserfolgen. Und ich kann mich halt an eine gute Geschichte erinnern. Wir haben im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gegen Hertha BSC Berlin, damals noch mit den Boateng-Brüdern und mit Patrick Ebert, haben wir 2-0 verloren. Und er kam am nächsten Morgen in die Kabine und hat gesagt: Männer, ich habe hier einen Zettel von meiner Tochter. Die hat mir geschrieben: Macht euch keine Sorgen, Papa. bau die Jungs auf, nächste Woche gewinnt ihr 3-0. Und ich glaube, ich brauche euch beiden nicht erzählen, wie das Rückspiel ausgegangen ist. 3-0 für uns. Also solche Geschichten gab es dann auch von Norbert Elgert zu berichten. Und so hat er dann auch auf solche Sachen reagiert, wenn dann mal ein Spiel komplett in die Hose gegangen ist.
Ja. Und du meinst jetzt auch nach dem 0-7 unter Norbert Elgert, das wäre dann nicht gut ausgegangen dann, ne? für die Spieler?
Nee, im ersten Moment nicht. Aber sehr, sehr schnell wird dann auch wieder der Bogen dann in Richtung nächstes Spiel, weil man muss das am Ende versuchen abzuhaken, weil man muss nach vorne blicken, weil mit Mut und Überzeugung lassen sich gerade in der starken zweiten Liga Spiele gewinnen. Wenn ich mit Zweifel in ein Spiel gehe, habe ich in der Regel wenig Chance.
Ja. Das zeichnet ja auch Magdeburg aus. Seit Jahren jetzt schon habt ihr das so praktiziert. Und wer Christian Titz kennt, der weiß, dass das auch immer so durchziehen wird. Da habt ihr die absolute Überzeugung. Beim HSV war es ja auch immer so ein Dauerthema, dieser hochstehende Torwart, damals mit Julian Pollersbeck. Praktiziert ihr das immer noch so oder habt ihr euch da ein bisschen angepasst, dass der Torwart vielleicht nicht mehr ganz so hoch fast an der Mittellinie steht?
Ja, man passt immer wieder über die Jahre hinweg, auch wenn wir zusammenarbeiten als Team, immer wieder Dinge an. Und ab und an brauchst du die Höhe des Torwarts gar nicht mehr, aber es wird trotzdem Element bleiben. Und immer wieder, je nach Spiel, je nach Aktivität auch der anderen Mannschaft, ist es ja entscheidend. Wenn eine Mannschaft schon wie jetzt auch vor kurzem Hannover einen Spieler oder auf einen Spieler im Zentrum verzichtet, um bewusst einen Spieler abstellt zum Anlaufen für unseren Torwart. Das heißt, dann muss ich ja dementsprechend auch vorher schon darauf reagieren und mich anders positionieren als Keeper. Das sind dann auch so Dinge, die im Laufe der Zusammenarbeit und im Laufe der Jahre dann auch angepasst werden. Und so haben wir es auch gemacht.
Julian Pollersbeck, den Henry gerade angesprochen hat, der spielt ja seit dieser Saison auch bei euch in Magdeburg. Also spielen ist relativ, er war ja auch sehr, sehr lange verletzt. Ist er denn inzwischen wieder auf dem Weg zu seiner alten Stärke? Er hat ja viele zähe Jahre seiner Karriere jetzt auch hinter sich.
Genau, also Polle hatte leider Pech direkt am zweiten Trainingstag mit einem Faserriss in der Wade und hatte sich dann jetzt auch zurückgekämpft nach längerer Pause, fällt jetzt leider auch wieder aus mit einem Faserriss im Trizepsmuskel. Das ist dann auch eine sehr ungewöhnliche Verletzung, die kommt aber auch mal wieder vor. Man muss aber sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Trendwende klar nach oben geht bei Polle, weil er auch dann so diesen Fleiß, einfach wieder dieses Lachen jetzt hat. Er steht wieder kurz davor einzusteigen. Und das merkt man ihm auch an, dass er einfach wieder Bock hat, mal wieder in diesen Konkurrenzkampf zu kommen. Und das hatte ihm, glaube ich, in den Stationen zuvor so ein bisschen noch gefehlt wieder. Und jetzt ist er, glaube ich, kurz davor, wieder einfach so in dieses Torwart-Ding wieder da zu sein und einfach froh ist, mal wieder verletzungsfrei, vielleicht mal über ein paar Monate auch dabei sein zu dürfen.
Mit Julian Pollersbeck hast du ja in Hamburg beim HSV auch ein Riesenhighlight damals erlebt. Der 4-0-Sieg im Derby beim FC St. Pauli damals in der Rückrunde. Da sehe ich noch so Bilder von Pollersbeck, wie er da vor den Fans tanzt und springt. Und ihr alle habt da ein sehr rauschendes Fest oder eine Feier damals gehabt. Zu diesem Ereignis haben wir jetzt auch noch eine Frage. Und zwar kommt die von deinem ehemaligen Trainerkollegen Alexander Hahn.
André, mein Freund, du weißt, unter anderen Umständen hätte ich dich jetzt anders genannt. Da du aber in diesem Podcast sitzt, belassen wir es mal dabei. Wir haben ein cooles Jahr miteinander verbracht, sind leider nicht aufgestiegen mit dem HSV und trotzdem hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Gibt es ein Spiel oder eine Situation, an die du dich besonders erinnern kannst? Ich erinnere mich besonders an zwei Momente, André. Einmal, als wir den 4-0-Derby-Sieg auf St. Pauli geholt haben und wir danach bei unserem Italiener saßen und im Trainerteam eine Riesenflasche Grappa leer gemacht haben. Du warst leider Fahrer, hattest, glaube ich, trotzdem sehr, sehr viel Spaß, das mit anzusehen. Und was mir immer in Erinnerung ist, ist, glaube ich, unser DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig, wo wir leider verloren haben. Aber ich glaube, das war schon ein Highlight für uns. Ja, erzähl du gerne mal.
Die Frage ist, ob du die erste Eingangsfrage von ihm nochmal aufklären willst, welchen Namen er vielleicht noch auch erwähnen hätte können.
Das bleibt tatsächlich unter uns. Das ist ein Insider. Wir haben im Büro den einen oder anderen Spitznamen füreinander. Der ist nicht immer jugendfrei, deswegen bleibt er dabei. Ja, aber zur anderen Frage musste ich tatsächlich, als er noch dabei war, die Frage zu stellen und auch gleichzeitig zu antworten, musste ich tatsächlich auch an das Halbfinale denken gegen Leipzig, weil ich da noch Bakker im Kopf habe, wie er einfach da gegen eine Mannschaft, die ja sowieso schon super besetzt war, aber wie er denen im Konter ständig wehgetan hat. Und man hatte wirklich in der ersten Halbzeit das Gefühl, wir können heute wirklich was holen. Wir können es wirklich schaffen, ins Finale zu kommen. Und da war Bakker, für den ich mich auch freue, dass es so gut läuft beim HSV, dass er einfach so ein toller Typ ist und ein toller Spieler ist. Und das blieb mir so klar in eins meiner Highlights, weil er einfach das total verdient hat, das, was mit ihm so in seinem Leben jetzt gerade passiert.
Dann ja auch das 1:1 gemacht hat, ein unglaubliches Tor, wie er da, glaube ich, dreimal ins Pressing geht, gegen Kampel war das, glaube ich, und dann den Ball aus 25 Metern in die Ecke schlänzt. Zweite Halbzeit lief dann natürlich dann nicht mehr so gut, da kam die Qualität dann von Leipzig schon klar zum Tragen. Mit Sicherheit eins der Highlights, das Derby aber mit Sicherheit auch und die Flasche Grappa, da warst du nicht dabei, du bist gefahren. Wie konnte das passieren?
Ja, ich habe sehr oft einfach mich dazu entschieden zu fahren, dass ich dann nicht trinke, sondern dass ich der Fahrer bin, der ganzen Gruppe. Also ich war schon dabei, aber als Fahrer, das heißt, ich konnte nicht mittrinken. Aber das war für mich auch nie ein Problem, weil ich das auch in meiner Karriere immer war, als wir dann mit 17, 18 immer mal wieder raus waren und am nächsten Tag die Spiele gegen Leverkusen und Co. anstanden. Da konnte man auch nicht trinken. Dementsprechend habe ich das ab und an noch, auch in meiner Trainerlaufbahn auch noch so, dass ich dann auf Alkohol verzichte.
Ja, damals nach dem 4:0 dachte man, der HSV ist jetzt eigentlich durch und St. Pauli, die hatten ja auch noch ein bisschen Hoffnung, die waren dann weg. Eine Woche später, du hast es angesprochen, kam das Spiel gegen Darmstadt, 2:0 Halbzeitführung, unglaubliche Stimmung. Dann ging es 2:3 aus und dann ging es bergab für euch. Ich glaube, dann erstmal nur noch am letzten Spieltag das nächste Spiel dann gewonnen, dazwischen eine lange, lange Serie. Aber dieses Derby, an das denkst du doch mit Sicherheit immer noch gerne zurück.
Ja klar, weil du, wenn du auf St. Pauli gewinnst dann und auch noch so klar, dann ist das Wahnsinn. Also die Stimmung auch, dann hat man das Gefühl gehabt, hier die Heimmannschaft ist gar nicht mehr da, sondern das war eigentlich nur noch in blau-weißer Hand. Und das war schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Auch die Souveränität, also ich habe so nie das Gefühl gehabt, da brennt in dem Spiel was an, wo du eigentlich immer im Derby weißt, das ist alles so eng. Und ich glaube, so ein Derby so klar zu entscheiden, ich weiß nicht, das passiert sehr, 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 sehr selten. Und das war schon ein sehr cooler Moment für uns alle damals,
ja. Ja, 5 Jahre später könnte es möglicherweise zur Revanche kommen, wenn dann in ein paar Wochen St. Pauli beim HSV gastiert und im Volksparkstadion aufsteigen könnte. Das Horrorszenario sicherlich für viele HSV-Fans, aber noch ist es nicht so weit. Und zuvor steht ja auch noch ein Spiel des HSV gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel an. Alexander Hahn, den wir gerade gehört haben, ist jetzt inzwischen auch Videoanalyst in Kiel. Die stehen mittlerweile 7 Punkte vorm HSV und steuern auf den direkten Aufstieg zu. Das hätte vor der Saison sicherlich keiner unbedingt erwartet, also ich jedenfalls nicht. Was macht denn Kiel so stark in dieser Saison, André?
Ich glaube, dieses Teamgefüge, die Waffen, die sie haben, das ist sehr, sehr ausgewogen, wenn man die Spieler mal durchgeht aus Erfahrung und Jugend, das macht es einfach aus. Also sie haben dann auch mit Machino einen Japaner geholt von drüben, der total gut eingeschlagen ist, intelligente Spieler, mit Luis natürlich eine absolute Figur im Zentrum, der eigentlich über seine Entscheidungen total erhaben ist, der eine Mannschaft auch in schlechten Momenten führt. Ich kann mich an das DFB-Pokalspiel erinnern, wo sie gegen uns ausgeschieden sind jetzt dieses Jahr und trotzdem sofort in der Liga auch wieder da waren. Ich glaube, das macht's einfach aus, so diese Kontinuität auf der einen Seite jetzt auch, aber auch dieses Bild genau in den richtigen Positionen, die Spieler zu haben, die den Unterschied machen und Stabilität ist das eine mit Timo Becker und auch in der Abwehr. Und vorne haben sie einfach mit Skripski und Kohl haben jetzt noch Pech, dass Fiete ja auch noch verletzt ist, der sich eigentlich auch wieder richtig gut erholt und auf einem richtig guten Weg war, wieder zum Stammspieler. Und sie können das einfach kompensieren. Sie haben einen sehr, sehr guten Kader aus Jung und Alt. Und das macht es, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr aus bei denen, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, so konstant dann auch in dieser Liga zu punkten.
Das Pokalspiel hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel. Das heißt, ihr habt ja Kiel diese Saison schon zweimal geschlagen, also im Hinspiel in Kiel gewonnen, dann das DFB-Pokalspiel und im Rückspiel auch unentschieden. Also ihr wisst, wie man Kiel schlägt, beziehungsweise ungeschlagen bleibt. Hättest du einen Tipp für den HSV noch, wie man gegen Kiel spielen sollte?
Geduldig, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig, über die Zeit zu spielen, nicht das zu versorgen, also nicht in der ersten Halbzeit in Rückstand zu gehen, sondern wirklich geduldig zu bleiben, um dann auf die Chance zu warten. Weil es, glaube ich, ab dem Moment, wo Kiel aus der Stabilität heraus ihr Spiel spielen kann, wird es schwierig, wenn man es schafft, gegen sie in Führung zu gehen. Dann hat man da auch die Möglichkeit, dass dann auch ein Gegner deutlich höher attackiert, auch mal rauskommt, auch mal wilder wird. Und dann ist eigentlich auch die Zeit vom HSV gekommen, um dann auch das Spiel zu gewinnen.
Du hast Luis Holtby gerade angesprochen. Er ist ja schon so eine Art Phänomen in dieser Saison. Er war ja auch zu deiner Zeit beim HSV ein Schlüsselspieler unter Christian Tietz. Hättest du ihm zugetraut, nachdem er die letzten Jahre ja nicht mehr so richtig im Rampenlicht stand, dass er nochmal so eine Art zweiten Frühling erleben kann jetzt in Kiel?
Na, er hat mich überrascht, um es mal so zu sagen. Er ist immer einer der fleißigsten gewesen, immer absolut klar im Pflegen seines Körpers. Er war sich bewusst, welche Aufgabe er hat als Profifußballer. aber dass er in der Phase auch noch teilweise bis zu 13 Kilometer pro Spiel abreißt und dann wirklich wie so ein Häuptling vorgeht, das hat mich in dieser Saison total überrascht, mit welcher Klarheit er und mit welcher Power er in dem Alter noch Fußball spielt, muss ich sagen, gut ab.
Ja, laufen konnte er immer schon, ja, das war immer auch seine große Stärke, sehr, sehr viel gelaufen, hat dann auch ja, bei euch mit dem HSV eine gute Serie gespielt. Am Ende dann, wie so viele, ging es etwas bergab. Ich glaube, da gab es dann noch einen Vorfall, wo er sich dann abgemeldet hat vor dem Spiel in Berlin. Aber gut, das ist alles Vergangenheit. Genauso wie seine Schalker-Vergangenheit. Ja, Schalke haben wir schon angesprochen. Du und dein Bruder, ihr habt da auch gespielt. Warum hat es eigentlich bei euch beiden dann nicht gereicht zu einer Profikarriere? Das würde mich nochmal interessieren.
Ich glaube, ein Faktor, den man hat, ist der Mix aus Geschwindigkeit und Situation für die Position, die man hat. Am Anfang waren wir beide für die Außenverteidigerposition vorgesehen und da war es einfach auch in der Geschwindigkeit limitiert. Also wenn ich es mal in Worte fasse, wenn man eine 4,3 auf 30 Meter läuft, dann ist das heutzutage, also es ist enorm langsam für einen Außenverteidiger. Dementsprechend spielen wir beide auch jetzt in den älteren Tagen auch im Zentrum. Ich habe auch mit 23 dann unter Christian beim FC 08 Homburg dann auch nur noch im Zentrum gespielt und nicht mehr auf Außen. Das war, glaube ich, einer der Faktoren, die Geschwindigkeit, die dann einfach auch gefehlt hat. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch mit Mesut Özil, Benedikt Hövedes und Bastian Bönisch sowie Ralf Fährmann oder Manuel Neuer waren einfach auch eine ganze Menge Spieler einfach vor uns und die dann den Weg geschafft haben.
Nicht so schlecht, die Liste.
Ja. Klingt nicht so schlecht. Das war so der Knackpunkt, wo man dann sagt, okay, es hat dann nicht gereicht. Technisch, glaube ich, war es auf einem guten Level. Aber gerade heutzutage im Profifußball gehört viel mehr dazu als jetzt eine Spielvision oder die Technik. Die
ja, ich erinnere mich noch an ein Fußballspiel, Journalisten gegen das HSV-Trainerteam. Da hast du auch eher im Zentrum gespielt. Da hätte ich jetzt als Trainer auch gesagt, ja, da bist du, glaube ich, ein bisschen besser aufgehoben als auf der Außenbahn.
Ja, ganz klar.
Aber das ist nur am Rande.
Ja, gegen Injas van der Bremt würdest du dann vermutlich das Laufduell verlieren. Der wird allerdings gegen euch nicht starten, wie Steffen Baumgart Anfang der Woche zumindest mal ja vorsichtig prognostizierte. Warum hat es damals nicht gereicht für deine Profikarriere? Könnte es möglicherweise auch an der falschen Ernährung gelegen haben?
Gute Frage. Ob das der Fall ist, zurückblickend weiß ich nicht. Ich hatte halt auch mit Krämpfen zu kämpfen, aber das war tatsächlich nicht auf meine Ernährung zurückzuführen. Das hieß, ich habe immer nach 65 Minuten haben meine beiden Waden gekrampft und ich war nicht in der Lage, dann wie andere Spieler nochmal in der 75., 80. nochmal zu beschleunigen, nochmal deutlich mehr zu sprinten. Und es war halt immer eine Limitierung aufgrund meines Körpers, die ich hatte, die ich dann irgendwann akzeptiert habe. Für Regionalliga hat es dann auch gereicht für ein paar hundert Spiele, aber für mehr halt nicht.
Die Frage von Stefan hat einen Hintergrund. Ja, hören wir doch mal rein in die Nachricht von deinem ehemaligen Trainerkollegen Mike Goebbels.
Hey André, alter Rohrpotter. Ein Jahr haben wir zusammen beim HSV arbeiten dürfen und somit habe ich dich vor allen Dingen auch in Stresssituationen recht gut kennenlernen dürfen. Ganz am Anfang, erinnere dich, wie wir uns das erste Mal kennenlernten, so glaube ich, mich noch erinnern zu können, dass du für eine gute Mahlzeit im Restaurant bereit warst, so 6 bis 7 Euro auszugeben. Und somit haben wir uns dann ein bisschen gekneffelt am Anfang und ich denke mittlerweile hast du erkannt, dass nicht nur für einen Spieler, sondern auch für einen sehr aktiven Co-Trainer gute Nahrung wichtig ist und vor allen Dingen dann auch bereit bist, da den ein oder anderen Euro mehr zu investieren. Ich meine, diese Entwicklung habe ich bei dir beobachten dürfen. Ich wünsche dir weiterhin viel Gesundheit und natürlich dieses Jahr mit dem Magdeburg, aber da bin ich mir ziemlich sicher, und mit dem Christian zusammen den Klassenerhalt. Liebe Grüße. Alles Gute, ciao.
Ja, das war Mike Goebbels, der auch damals mit dir Co-Trainer beim HSV war. 6 bis 7 Euro, das muss ja noch vor der Inflation dann noch gewesen sein. Ne? Da kriegt man ja heute eigentlich gar nichts mehr für. Ein Apfel vielleicht, aber
ja. Viel mehr nicht. Ja, ich glaube, ein Döner nicht mehr für 6 bis 7 Euro.
Nee, das stimmt. Aber 7 Euro ja. Gerade noch so hier in Hamburg. Aber okay. Ja, Mike Goebbels auf jeden Fall ein Experte auf dem Gebiet der Ernährung auch und hat dir offenbar den einen oder anderen Tipp gegeben.
Ja, absolut. Also in den Punkten war er wirklich dieses Jahr enorm cool. Ich glaube auch für viele Spieler, weil er einfach da eine Qualität hatte. Er sprach fließend Französisch, was enorm gut tat, weil wir auch ein paar Spieler hatten, die wirklich nur über die französische Sprache kamen, wie Léo Lacroix und Co. Ja, das war riesen Mehrwert für uns. Und Ernährung, Lifestyle, so Dinge, die haben den Spielern auch was gegeben. Und ich habe mir natürlich auch die ein oder andere Sache abgeguckt, natürlich.
Ich glaube, der ein oder andere Spieler ist dann sogar auch zum Veganer geworden. Luis Holtby hat es mal ausprobiert. Aaron Hunt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Nee, ich glaube, der hat schon auf Fleisch gegessen, aber hat auch dann oft gesagt, dass er was für die Ernährung gemacht hat. Also auch ein großes Thema. Wie ist das im Trainerlehrgang? Ist das mittlerweile dann auch so eins der Schwerpunktthemen, mit denen man sich beschäftigt?
Tatsächlich für die A-Lizenz nein. Also da spielt die Frage Ernährung keine Rolle, weil das geht dann zu sehr in eine Thematik rein. Da geht es viel mehr um Rhetorik, Metaphorik, wie man vor einer Gruppe steht, wie man eine Mannschaft führt. So, das sind eher so die Themen wie entstehen Gruppenprozesse, Gruppendynamik, was passiert in Stresssituationen mit Spielern, was passiert in Stresssituationen mit einem selbst. Also das sind eher so die Themen aus der A-Lizenz. Die Themen Ernährung, Krafttraining und Co., das sind eher nochmal untergeordnete Themen woanders, aber nicht für die A-Lizenz. Da muss ich wirklich sagen, da war der Schwerpunkt ein ganz anderer. Da ging es auf der einen Seite um Trainingsqualität, der Übungsauswahl und auch des Coachings. Und auf der anderen Seite um den Trainer selbst, wie er eine Gruppe steuert, wie er eine Mannschaft führt. Das waren so die Themen.
Ist sicherlich ein Bereich, bei dem man dann auch mal auf externe Expertise dann zurückgreifen kann. Ich meine mich zu erinnern, dass bei Thomas Tuchel, als er noch bei Paris Saint-Germain Trainer war, mal Nudeln auf dem Index standen für die Spieler. Das hat er, glaube ich, inzwischen auch geändert. Wenn du jetzt ein bisschen in die Glaskugel schaust, welchen Traum würdest du dir gerne mal erfüllen, irgendwo mal als Cheftrainer zu arbeiten? Also bei welchem Club?
Hört sich jetzt wieder echt merkwürdig an, aber ich hab das so nicht, weil ich glaube, jeder Club hat sowas ganz Besonderes, ob es jetzt damals bei Rot-Weiß Essen war, ob es Hamburg war, ob es jetzt Magdeburg ist. Ich glaube, ich kann da schon mit meinen 36 Jahren sagen, ich hatte echt drei richtig tolle Vereine als Co-Trainer. Und ich durfte ja in Homburg dann auch mein erstes Jahr als Co-Trainer machen. Aber was danach passiert ist, also das hätte ich auch mir niemals ausgemalt, dass ich dann in dem jungen Alter schon bei drei wirklich harten, krassen Traditionsverein schon tätig bin. Deswegen habe ich diesen ganz weiten Blick irgendwo, den habe ich gar nicht, weil ich wirklich sage, ich kann so glücklich sein und so froh, dass mir das in meinem Leben widerfahren ist, was ich hier gerade leben darf. Das ist für viele ein Traum und auch für mich. Und dementsprechend habe ich diesen einen Verein oder diese eine Liga, die habe ich einfach nicht, weil es einfach total Spaß macht.
Tatsächlich warst du ja wirklich noch sehr jung, als du zum HSV gekommen bist. Ich bin mir nicht ganz sicher, 31 oder 32, bist jetzt mit 36 ja immer noch im Prinzip am Anfang deiner Trainerkarriere, hast noch viele Jahre vor dir. Und um das Thema Trainer geht es jetzt auch in unserer Abschlussrubrik und die heißt
Meine Top 3.
Genau, da wir jetzt schon viel über Trainer gesprochen haben, würden wir uns jetzt nochmal von dir interessieren, was denn so deine Top 3 Trainervorbilder sind. Ich nehme mal an, du hast dir ja auch in deinem Leben viele Fußballspiele angeguckt, von vielen Trainern was gelernt, vielleicht kannst du mal sagen, so von welchen drei Trainern du dir vielleicht auch für deine Spielphilosophie was abgeguckt hast?
Ja, gerne. Also zum einen war Arsène Wenger schon prägend in meiner Jugend. Damals noch die Zeit mit Robert Pires, Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Das war eine Mannschaft von Arsenal London, der man einfach super gerne zugeschaut hat, wo man dann weiß, ey, der muss vieles richtig gut machen als Trainer. Da schaut man dann auch hin, gerade auch so lange über so einen großen Zeitraum dann bei einem Verein gewesen. Was enorm beeindruckend war für mich, ist, wie man es schafft, als einer der besten Spieler jemals, wie sie dann auch gleich dreimal hintereinander dann auch die Champions League zu gewinnen als recht junger Trainer. Das war auch super beeindruckend. Ja, und dann muss man einfach sagen, ist das, was Christian macht, ist für mich auch aller Ehren wert. Weil dieser Weg, den er dann gegangen ist, wo er dann jetzt gelandet ist, Christian, das ist für mich super beeindruckend, weil er hatte sehr viele Widerstände auf seinem Weg, immer wieder auch Vereine, die dann vielleicht auch auf der einen Seite kein Geld bezahlen konnten, wo es dann vielleicht mal drunter und drüber ging und er sich einfach überhaupt nicht beeindrucken hat lassen und trotzdem auch so diesen Weg, es ist die Philosophie, es ist meine Überzeugung und wichtig ist, dass die Spieler dran glauben und wie er das dann so alles gemeistert hat mit dem Weg über den HSV jetzt zu Magdeburg, das sind eigentlich so die drei Trainer, wo ich sage, da ziehe ich jeden Hut, den ich habe.
Auf was konkret schaust du dann, wenn du jetzt gerade diese drei Trainer speziell nennst? Findest du die Art der Mannschaftsführung sehr besonders oder geht es dir da auch um konkrete Spielformen, taktische Herangehensweise, vielleicht auch sowohl was die Defensive als auch die Offensive betrifft? Wenn du jetzt speziell auf Trainer achtest, was schaust du dir da ab?
Ja, ich schaue mir vieles an. Also bei dem einen weiß man einfach, dass die Art und Weise, wie er mit jemandem spricht, da gibt es ja auch die einen oder anderen Videoclips, die man sich dann anschauen kann, so wie er ein Team führt, ist ganz wichtig, weil du einfach eine Ausstrahlung brauchst als Trainer. Du musst eine Gruppe hinter dich bekommen und das über einen langen Zeitraum. Und dann gibt es auch wieder so Momente wie Arsenal. Damals war ich noch gar nicht in der Lage, das so komplett zu begreifen, was da abgeht. Da ging es dann eher darum, wie schön ist dieser Fußball? Also wie gut machen diese Spieler das auf dem Platz? Wenn ich an den Trick von Bergkamp denke, wo er sich dann um den einen Spieler rumdreht mit dem Chipball und dann das Tor schießt, das sind dann eher so die Momente. Und jetzt mit Christian kriege ich das ja hautnah mit, wie er dann auch in Stressmomenten schafft, dann auch eine Mannschaft wieder total von diesem Weg zu überzeugen und auch so diesen Hunger immer wieder neu zu entfachen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich dann auch glücklich sein kann, damals auch mit Norbert Elgert auf der psychologischen Ebene einfach immer überall mal so ein paar Sachen mitzunehmen, um dann auch für sich selbst zu reifen. Das ist für mich ganz interessant.
Ja, dann sind wir sehr gespannt, wie dein weiterer Weg noch aussehen wird, wo du noch irgendwann landest, oder wo du auch mit Christian Titz vielleicht noch landest. Am Sonntag auf jeden Fall jetzt erstmal das Spiel Magdeburg gegen den HSV. Ich glaube, es ist sogar das erste Trainerduell zwischen Christian Titz und Steffen Baumgart, wenn mich nicht alles täuscht. Darauf freuen wir uns und für heute sagen wir erstmal herzlichen Dank, André Kilian, für deine Zeit und für deine Expertise.
Vielen Dank euch beiden. Dann sehen wir uns vielleicht am Sonntag.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Henrik und ich stoßen jetzt nochmal an auf unser 200. Jubiläum und in der kommenden Woche...
Mit alkoholfreiem Sekt, ne?
Alkoholfreiem Sekt natürlich. In der kommenden Woche sind wir auf jeden Fall auch wieder nüchtern und dann melden wir uns wieder vor dem Topspiel des HSV gegen Holstein Kiel. Vielleicht die letzte Chance für den HSV, doch noch ins direkte Aufstiegsrennen einzugreifen. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.